Christi Sinn oder Eigensinn? Sehr sinnig, der Titel, gell? Ich habe den Titel nicht ausgedacht. Ist schade, denn ich finde ihn so gut, dass ich ihn gern selbst gemacht hätte. Denn ich möchte sagen, er ist ja nicht nur sinnig, sondern er bringt in äußerster Kürze eine grundlegende und immens wichtige Sache zum Ausdruck. In meinen Seelsorgeseminaren stelle ich immer wieder deutlich heraus, die große Mehrzahl aller seelischen Funktionsstörungen sind Ergebnis unserer Ich-Herrschaft, unseres Eigensinns, könnte man sagen. Und das heißt, sie sind hausgemacht. Anders gesagt, sie haben immens viel mit unserer Gottesbeziehung zu tun. Ich denke, wir alle kennen Gott, wir kennen Jesus Christus. Aber die Frage ist ja eben noch die, wie gut kennen wir Jesus Christus? Wie ist unsere Stellung ihm gegenüber? Wie ist unsere Einstellung zu ihm? Und egal, was wir dazu sagen, die wahren Antworten bringt das Leben hervor. Besonders dann, wenn wir unter Druck stehen. Ich möchte jetzt Ihnen zunächst einmal 5 Punkten deutlich machen, wie das beim Volk Israel aussah, wie da aufgrund von Druck offenbar wurde, was die Defizite bei diesem Volk Gottes waren, damit und dann auch zeigen, ja, wie diese Defizite überwunden werden können, welche Einsichten nötig wären, damit so etwas nicht wieder vorkommt. Und ich werde dann, und das ist der größere Teil, noch darauf eingehen, was das jetzt für uns persönlich in unserem Leben bedeutet. Kommen wir zum Text. Der Text in 4. Mose 21, Abvers 4. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose tat das für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. 5 Fakten können wir in Bezug auf Israel feststellen. Erstens, Israel hatte noch nicht wirklich verstanden, wer der Gott ihrer Väter war. Trotz der vielen und gewaltigen Wunder, die Israel erlebt hatte, hat es nicht verstanden, mit wem sie es eigentlich bei dem Gott, der sich Mose unter dem Namen Jahwe geoffenbart hatte, zu tun hatten. Irgendwie scheint eine sehr tief sitzende Prägung ihnen den Blick auf die Größe Gottes verstellt zu haben. Nun, sie waren in Ägypten aufgewachsen, abgesehen von dem Volk, das in der Wüste geboren war. Und das war ein Land, in dem kaum Erkenntnis des wahren Gottes vorhanden war, aber umso mehr Götzenkult. Manche dieser Götzen waren nur in einem bestimmten Land verehrt worden. Sie waren so Landesgötter. Sie wurden zwar für mächtig gehalten, aber durchaus nicht für allmächtig. Und auch wenn die Vorfahren ihnen von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erzählt haben, musste doch ihr Bild von diesem Gott sehr verschwommen gewesen sein. Hinzu kommt, dass sie auch im Grunde nicht verstanden haben, wer sie selbst waren im Verhältnis zu Gott. Wenn sie etwas verstanden hätten von der Größe und Allmacht Gottes und auch verstanden hätten, wer sie in Bezug auf Gott waren, dann hätten sie sich nicht getraut, sich gegen ihn aufzulehnen. Zweitens, Israel stellte die Wege Gottes in Frage. Israel hat immer wieder gemurrt, ihre Unzufriedenheit mit den Verhältnissen ausgedrückt und sicher trotz all der Fürsorge Gottes, der ja für ihre Grundbedürfnisse gesorgt hat, kann man doch sagen, dass die 40-jährige Wüstenwanderung ja nun nicht gerade die Wunschvorstellung von Lebensqualität erfüllte. Als Europäer kann man sich da schon irgendwie einfühlen in die Seelenlage der Israeliten. Wir Deutschen, die wir ja bekannt sind als die Weltmeister im Jammern, wir jammern ja vergleichsweise doch auf sehr hohem Niveau. Jahre über Jahre ohne festen Wohnsitz. In völliger Abhängigkeit von diesem Gott des Mose. Das war nicht leicht für Israel, ohne Zweifel. In seinem Rückblick 5. Mose 8 sprach Mose selbst von dieser großen und schrecklichen Wüste. Also wir wollen das nicht verharmlosen. Aber natürlich, sie hatten sich diese Situation selbst zuzuschreiben. Nur dieses Wissen macht auch nicht zufriedener. Aber es geht hier gar nicht wirklich um eine gewisse Unzufriedenheit mit ihrer Lebenssituation. Was hier in den Versen 4 bis 5 gesagt ist, das liegt noch auf einer ganz anderen Ebene. Das Volk hat nicht nur gemurrt, es hat die Wege Gottes grundsätzlich in Frage gestellt. Es hat sich über Gott gestellt. Wir wissen es besser. Sie sagten, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Sie unterstellten Gott falsche Absichten. Sie nannten das, womit Gott sie auf wundersame Weise über Jahrzehnte ernährt hatte, eine elende Speise, die man am liebsten gleich wieder erbrechen würde. Sie sagten gewissermaßen, dein Gott Mose führt uns einen falschen Weg, der uns zugrunde richtet. Sie unterstellten Gott sogar böse Motive. Das war eine massive Herausforderung Gottes. Die dritte Feststellung, Israel war blind für seine eigene Sünde. Nun war ja für das Volk Gottes Buße angesagt. Denn Auflehnung gegen Gottes Handeln ist kein Kavaliersdelikt, sondern Sünde. Da ihr Gewissen offenbar nicht korrekt funktionierte, brauchten sie Leidensdruck. Ist ja oft bei uns auch so, nicht? Leider funktionieren wir auch nicht gleich auf das Reden des Gewissens, sondern immer erst, wenn Leidensdruck da ist. Nun, für diesen Leidensdruck hat Gott gesorgt. Er ließ diese Seraphschlangen unter das Volk kommen. Der Begriff wird auch als feurige Schlangen übersetzt, wahrscheinlich wegen ihrem rötlichen Aussehen. Entscheidend ist, dass es sich hier um gefährliche Giftschlangen handelte, deren Biss tödlich war. So tödlich, dass laut Vers 6 viel Volk in Israel starb. Das war massiver Leidensdruck. Und das führte schließlich auch zur Sündenerkenntnis. Wir haben gesündigt, sagen sie zu Mose. Dieses Bekenntnis war jetzt der Schlüssel zur Lösung der Problematik. Allerdings hatten sie eine eigene Vorstellung, wie geholfen werden könnte. Mose soll Gott bitten, dass er die Schlangen wegnimmt. Logisch, hätten wir doch auch gesagt. Das wäre doch die einfachste Lösung gewesen. Aber Gott hatte noch eine wichtige Lektion für dieses Volk bereit. Und deshalb hat er sie nicht weggenommen. Israel suchte Heilung. Gott machte ihm aber klar, dass es um mehr geht als um Heilung. Dass es eigentlich um das Heil geht. Das ist das, was ich auch in der Seelsorge immer wieder erfahren, dass auch Christen kommen und sie suchen Heilung. Und da muss ich ihnen erst klar machen, ich bin kein Heiler. Und als Seelsorger sind wir auch keine Heiler und wir haben gar nicht das Ziel und wir haben nicht die Aufgabe, Menschen zu heilen. Es geht darum, das Heil zu vermitteln und diesen Menschen es zu ermöglichen und den Weg zu zeigen, wie das Heil, das sie haben, doch in ihrem Leben wirksam werden kann. Dann kann Heilung geschehen. Nun, die haben das natürlich nicht verstehen können, ist schon klar. Sie haben noch jenseits des Kreuzes gelebt. Aber wir, die wir diesseits des Kreuzes leben, wir sollten das schon verstehen. Vielleicht haben wir alle schon mal gebetet, Herr, nimm doch dies oder jenes weg von mir. Zum Beispiel, nimm mir meine Schmerzen. Und Gott lässt es dabei. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Gott vielleicht manche Not in Ihrem Leben belässt, weil er noch eine Lektion für Sie bereit hat? Bei Israel wollte der Herr Glaubensgehorsam sehen. Sie sollten lernen, auf sein Wort hin glaubend zu handeln. Er gab deshalb Mose die Anweisung, diese eherne Schlange anzufertigen und sie an einem Feldzeichen zu befestigen. Feldzeichen, das war eine lange Stange und oben war ein Zeichen, da konnten ganz verschiedene Zeichen sein. Da konnte man auch was anderes befestigen. Es ging einfach darum, mit Hilfe so einer hohen Stange, das für all das Volk sichtbar zu machen. Wahrscheinlich hat das auch auf einer Erhöhung irgendwo auch gemacht, denn das Volk breitete sich ja über eine große Fläche aus und damit alle dieses Feldzeichen sehen konnten mit dieser Schlange. Und nun war das Volk in eine Entscheidung gestellt. Entweder ließen sie sich von ihrem Verstand leiten, der ihnen sagte, dass ein Blick auf ein Stück Metall unmöglich das Schlangengift neutralisieren kann, dann haben sie nicht auf diese Schlange geschaut und dann sind sie gestorben. Oder sie glaubten dem Wort, das Gott Mose anvertraut hat, und sie schauten auf die Schlange und blieben am Leben. Die tiefere Bedeutung dieses Geschehens blieb ihnen verborgen. Aber mindestens eines dürfte ihnen klar geworden sein: Es lohnt sich, dem Wort Gottes Glauben zu schenken und gehorsam zu sein. Für ein viertes, Israel sah nicht mehr das Gute, das sie von Gott empfangen hatte. Das Volk schaute zurück auf die Zeit in Ägypten, die meisten eigentlich ja von ihnen vermutlich nur noch aus Erzählungen kannten, die in der Wüste geboren waren. Sie taten das, wozu Menschen immer wieder neigen. Wir haben es schon davon gehört, nicht? Bei zeitlichem Abstand wird das Negative vergessen und leicht vergoldet und ansonsten nur noch das Positive gesehen. Es ging uns doch gut in Ägypten. Wir hatten Arbeit, wir waren nicht auf Almosen von oben angewiesen, wir hatten ein gutes, schmackhaftes Essen. Was war da schon das bisschen Sklaverei im Vergleich zu unserem heutigen Elend in der Wüste, nicht? Geht es nicht auch uns manchmal so? Ja, und da hört man von ehemaligen DDR-Bürgern, die doch tatsächlich anfangen, diese Zeit in der DDR nostalgisch zu verklären. Die Unterdrückung und Bespitzelung, die Unfreiheit, der Mangel an Wirtschaftsgütern, all das wird dann verharmlost. Und genauso ging es dem Volk in der Wüste. Das Gute in der Gegenwart wurde nicht mehr wahrgenommen, beziehungsweise nicht mehr wertgeschätzt. Die Fürsorge Gottes mit Wasser, Manna, Machtelfleisch, dass die Schuhe und die Kleidung sich in jahrzehntelanger Wanderung nicht abgenützt haben, das alles kam gar nicht mehr in ihren Blick. Sie waren auf den Mangel fixiert. Also ein Blickwechsel wäre angesagt. Ein fünftes noch: Israel hatte die falschen Prioritäten. Sie setzten das Zeitliche über das Ewige. Israel war ausschließlich auf das Zeitliche ausgerichtet. Wenn aber Menschen nur das Zeitliche und Innerweltliche im Blick haben, dann werden sie auch von entsprechenden Werten bestimmt. Das sind Werte wie Reichtum, Macht und Einfluss vielleicht, Schönheit und Jugend, Leistung, Gesundheit, Beliebtheit, Ruhm und so weiter. Und wenn es dann nicht gelingt, diese Werte im eigenen Leben zu verwirklichen, dann wird es eben kritisch. Wenn dieses irdische Leben alles ist, dann wird unsere Lebensqualität enorm wichtig. Und wenn man das Leben aus der Froschperspektive anschaut, sieht man eben den Mangel, die Probleme, alle negativen Aspekte übergroß. Und darum genügte es Israel eben nicht, nur gerade die Grundbedürfnisse befriedigt zu haben, denn dafür war ja gesorgt. Dann möchte man mehr. Und mehr kann die Wüste aber nicht bieten. Und so kommt Unzufriedenheit auf und man fängt an zu hadern. Und bevor ich nun zeige, was das Geschehen in der Wüste für uns Christen speziell auch zu bedeuten hat, möchte ich doch nochmal die Sache da mit der Schlange etwas näher erläutern. Ich möchte es einfach mal so sagen: Über das hinaus, dass Israel Glaubensgehorsam leisten und lernen sollte, wollte Gott gleichzeitig ein Feldzeichen dafür aufrichten, dass er noch mehr tun will, als Israel nur von einem Schlangenbiss zu retten. Er wollte darauf hinweisen, dass er, der Gott Israels, einen Feldzug gegen die Sünde führen wird. Gegen die Sünde, die eine Kluft zwischen ihm und den Menschen bewirkt hat. Und durch den Glaubensblick auf den Gekreuzigten soll einmal die ganze Menschheit die Chance bekommen, von ihrer Schuld befreit zu werden. Was für ein wunderbares Bild. Manche stoßen sich vielleicht daran, dass die Schlange sonst eigentlich immer ein Bild für Satan hier Jesus Christus darstellen soll. Ich sehe darin kein Problem, denn Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, sodass am Kreuz die Sünde, unsere Sünde gerichtet wurde. Und für unsere Sünde war die Schlange das völlig korrekte Bild. Die Sünde ist es, die uns den ewigen Tod gebracht hätte, wenn wir nicht glaubend auf den geschaut hätten, der unsere Sünde gesühnt hat. Jesus selbst verglich dieses Geschehen mit seiner Kreuzigung. Er sagte zu Nikodemus: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, 14 bis 15. Nikodemus hat das Wort nicht verstanden. Und wir können sicher sein, die Israeliten in der Wüste konnten diesen Zusammenhang erst recht nicht sehen und verstehen. Soweit Israel. Aber was hat das nun alles mit uns zu tun? Sehr, sehr viel. Ich möchte im Folgenden aufzeigen, dass Israels Probleme unsere sind, indem ich die genannten 5 Probleme bei Israel auf uns übertrage. Unzufriedenheit, Murren und Hadern, damit haben wir es wohl alle mal zu tun gehabt. Und möglicherweise steckt ja der eine oder andere gerade mittendrin. Wenn wir hadern, dann brauchen wir einige grundlegenden Einsichten. Und ich spreche jetzt von 7 Schritten zur Überwindung von Hadern. Das sind Schritte der Einsicht, die notwendigen Einsichten, damit dann auch die richtige Konsequenz daraus gezogen werden kann, die wir brauchen. Das ist keine Methodik. Und ihr werdet feststellen, dass die ersten 5 dieser Schritte parallel zu dem sind, was wir gerade bei Israel gesehen haben. Der erste Schritt: Mache dir erst einmal klar, wer Gott ist und wer du bist. Wenn wir mit Gott hadern, dann haben wir ja gewissermaßen uns selbst auf den Richterstuhl gesetzt und Gott auf die Anklagebank. Und liebe Geschwister, wir müssen uns das mal bildlich vorstellen, was das heißt. Dass Gott auf der Anklagebank sitzt und wir auf dem Richterstuhl, das ist ja ungeheuerlich. Und damit machen wir doch deutlich, dass wir es offenbar nicht begriffen haben, mit wem wir es da zu tun haben. Da müssen wir uns erst einmal neu klar machen, wer wir es eigentlich sind und wer Gott ist. Er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. So sagt es Paulus im Römerbrief, Römer 9, 20 bis 21, sagt er: Ja, freilich, o Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen: Warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, das Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Das heißt, der Töpfer kann mit dem Ton machen, was immer er will. Ein schönes Gefäß, und er kann genauso gut den Ton nehmen und in die Ecke klatschen. Der Ton hat darüber nichts zu befinden. Genauso wenig haben wir Gott irgendwelche Vorwürfe zu machen. Er hat uns das Leben gegeben, er hat uns geschaffen, er hat uns darüber hinaus noch erlöst, obwohl wir den ewigen Tod verdient hätten. Und nun wollen wir Gott Vorwürfe machen? Ich denke, es ist eine grundlegende Einsicht, dass wir von Gott eben nichts einzuklagen haben. Gott hätte die ganze Menschheit in die Hölle verbannen können, ohne jede Aussicht auf Erlösung. Und er wäre dabei völlig gerecht geblieben. Niemand hätte ihn deswegen einer Ungerechtigkeit sein können. Denn das ist es, was wir verdient hätten. Alles, was besser ist als der ewige Tod, ist ein Gnadengeschenk Gottes. Worüber also wollen wir uns beklagen? Sind wir uns wirklich im Klaren, wie ungeheuerlich es eigentlich ist, wenn wir mit Gott hadern und welche Anmaßung dahinter steckt? Damit komme ich zum zweiten Erkenntnisschritt. Lass dir vom Wort Gottes sagen, dass die Wege Gottes vollkommen sind. Wenn wir mit Gott hadern, dann sagen wir unausgesprochen: Gott, du hast einen Fehler gemacht. Wir bringen damit zum Ausdruck, dass seine Wege eben nicht vollkommen sind. weil unser Verstand das Geschehen in unserem Leben eben nicht recht einordnen kann, urteilen wir, dass Gott einen Fehler gemacht haben muss. Das heißt aber nichts anderes, als dass wir unseren Verstand über Gott stellen. Wir meinen, Gottes Handeln müsste für uns verstehbar sein. Und wenn nicht, dann ist bei Gott was nicht in Ordnung. Aber bedenken wir doch, wenn Gott wirklich verstehbar wäre in allem, was er tut, dann wäre er doch gar nicht Gott. Dann wäre er doch eigentlich nur ein dürftiger Götze. Also auch hier liegen wir völlig daneben. Wenn wir mit David in 2. Samuel 22, 31 sagen können, Gott, sein Weg ist vollkommen, dann ist das eine Glaubensaussage und nicht allein mit dem menschlichen Verstand fassbar. Und es muss auch in keiner Weise durch unsere Erfahrung bestätigt werden. Sein Weg ist vollkommen, egal was immer passiert und ob wir es verstehen oder nicht. Er macht keine Fehler. Wenn wir das erkannt haben, dann folgt der dritte Schritt. Tue Buße für deine Undankbarkeit und Auflehnung gegen Gottes Wege. Es muss uns erst einmal klar werden, dass Hadern Sünde ist. Es stellt nichts anderes dar als Rebellion, Auflehnung. Jeremia, der Prophet Gottes, war zunächst wegen der schweren Gerichte Gottes über das Volk Israel sehr angefochten. Aber nachdem er seitenlang nicht seine Klagen vorgebracht hatte, dann können wir sehen, dass in den Klageliedern er dann schließlich im dritten Kapitel zu einer Wende gekommen ist. Und dass er die Erkenntnis gewonnen hat, dass nicht Gott anzuklagen ist, sondern er selbst und das Volk. In Klagelieder 3, 39 bis 42 sagt er, was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Was beklagt sich der Mann über seine Sündenstrafe? Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Wir haben die Treue gebrochen und sind widerspenstig gewesen. Jetzt zeigt Gott Jeremia nicht mehr auf Gott, jetzt zeigt er auf sich und sein Volk. Genau darum geht es bei einem Menschen und insbesondere auch bei einem Christen, der hadert. Er muss erkennen, dass er selbst auf der Anklagebank sitzt. Er muss verstehen, dass ein rebellischer Geist keine Lappalie ist, über die man getrost hinwegsehen könnte. Es ist vielmehr eine schwerwiegende Verfehlung, die der Buße bedarf. So sehr wir Verständnis haben mögen für einen Christen, der in schweren Lebensumständen hadert, und wem ist das nicht passiert? Wir sind alle auf dem Weg auch eines Wachstums, ja? Da dürfen wir nicht bleiben. Natürlich möchte Gott, dass wir darüber hinwegkommen. Aber dass das geschieht und geschehen ist, wird wohl bei so ziemlich allen der Fall sein. Aber trotzdem dürfen wir bei allem Verständnis diese Reaktion nicht verharmlosen. Der muss verstehen, was das bedeutet. Vierter Schritt, werde dankbar für alles Gute, das du von Gott bereits empfangen hast. Menschen, die hadern, sind ausschließlich auf den Mangel hin orientiert, auf den Verlust. Sie haben gewissermaßen einen Filter vor den Augen. Dieser Filter, der filtert alles Negative durch und alles Positive wird ausgefiltert. Wer mit seinem Lebensschicksal hadert, der braucht einen Blickwechsel. Er sollte sich vor Augen halten, was Gott bereits alles an Gutem in sein Leben gegeben hat. Zum Thema Dankbarkeit ließe sich viel sagen, aber das ist hier nicht der Ort. Aber da finden wir ein Wort in der Bibel, das uns sehr herausfordert. Ich denke an 1. Thessalonicher 5, 18. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sagt in allem Dank. Manchmal wird es auch so zitiert, sagt für alles Dank. Ich glaube nicht, dass das korrekt ist. Ich glaube auch nicht, dass Gott von uns erwartet, dass wir für alles Dank sagen. Nehmen wir an, ein Baby ist dann plötzlich im Kindstod gestorben. Wer brächte es wohl fertig, der Mutter zu sagen, sie solle Gott dafür danken, dass ihr Kind gestorben ist? Nein, Gott erwartet vielmehr, dass wir in dieser Situation dankbar bleiben und daran festhalten, dass wir einen gütigen Gott haben, der für uns nur das Beste will, auch wenn wir es nicht verstehen können. Unsere Dankbarkeit darf nicht situationsabhängig sein, sondern sie sollte vielmehr eine Grundhaltung in unserem Leben sein, die unser ganzes Leben prägt, in guten und in schlechten Tagen. Fünfter Schritt, Setze neue Prioritäten. Stelle das, was ewig ist, über das, was zeitlich ist. Wenn uns das Zeitliche und Vergängliche wichtiger ist als das Ewige, dann, das habe ich schon gesagt, ist es ja nur logisch, dass wir uns mit der Annahme von leidvoller Erfahrung schwer tun. Wie soll man auch ein Ja finden zu einem schweren Verlust, wenn das, was man verloren hat, ein wesentlicher Teil unseres Lebenssinns war? Wer auf die Immanenz, auf das Sichtbare hin orientiert ist, der wird bestrebt sein, dem Leben möglichst viel Gutes abzugewinnen. Jede Freude, jeder Spaß, jede Erfahrung, die er verpasst hat, stellt einen unwiederbringlichen Verlust dar. Und darum ist es enorm wichtig, dass wir unsere Prioritäten überdenken und gegebenenfalls auch korrigieren. Paulus gibt uns dafür in 2. Korinther 4, 17 bis 18 eine gute Orientierungshilfe. Er schreibt hier, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein überaus großes, gewichtiges, ewiges Gewicht an Herrlichkeit, uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten, denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit, das Unsichtbare aber hat ewigen Bestand. Gewiss, wenn wir das jetzt jemandem sagen, der vielleicht schon viele Jahre oder Jahrzehnte leidet, dann wird er vermutlich erst einmal aufbegehren. 30 oder 40 Jahre auf dem Krankenlager und das soll kurz sein und leicht. Ja, so ist es, genau. Aber das können wir nur verstehen, wenn wir solche Erfahrungen in Bezug setzen zu dem, was sie bewirkt. Nämlich ein überaus großes Gewicht, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Nur von daher, wenn wir diesen Bezug herstellen, können wir klar feststellen, ob etwas wichtig ist, groß ist oder nicht so wichtig ist. Wenn jemand bei einer Lotterie 5.000 Euro einsetzt und nichts gewonnen hat, dann ist das ein großer Verlust. Wenn er dagegen 1 Million Euro gewonnen hat, dann ist der Verlust von 5.000 Euro geringfügig, oder? Also es ist immer steht immer in Bezug, was letztlich dabei herauskommt. Wenn wir wegschauen von dem Sichtbaren hin zu dem Unsichtbaren und uns bemühen, unsere Leiterfahrung aus der Ewigkeitsperspektive anzusehen und zu bewerten, dann werden wir uns viel leichter tun, die Sache anzunehmen. Aus dieser Perspektive ist sie nämlich in der Tat leicht und vorübergehend. Nun wird uns im Epheserbrief gesagt, er hat uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben oder uns versetzt in die Himmelswelt, wird auch gesagt. Epheser 2, 6. Ihr Lieben, das ist keine Metapher. Das ist geistliche Realität. Wir sind in Christus. Und wo ist Christus? In der Himmelswelt. Zur Rechten des Vaters. Wir sind in Christus. Vergesst euer Raumdenken. Ja? Wir sind an Raumzeit gebunden. Wir können nicht anders. Aber wir reden von einer Welt, die über diese Dimension hinausgeht. Und das ist ein Fakt, keine Metapher. Es gilt aber nun einfach mal im Glauben, diese Stellung bewusst einzunehmen und dann mal die Dinge hier auf der Erde von dieser Warte her anzuschauen. Wenn wir das tun, dann werden wir erleben, wie sich unsere Erfahrungen relativieren und wie es dann auch zu einer Veränderung unserer Prioritäten kommt. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn ich dann von den Astronauten gehört habe, wenn sie da im All sind und die Erde als eine blaue Kugel da sehen, das muss doch eine Wirkung haben auf ihr Leben. Unbedingt. Wenn die zurückkommen, die können doch die kleinen Dinge, über die sie sich vorher so viel Sorgen gemacht haben oder geärgert haben, noch so wichtig nehmen, oder? Das verschiebt doch die Perspektive. Genau das meine ich, dass wir eben nicht mehr unser Leben aus der Froschperspektive anschauen, sondern uns gewissermaßen aus der Vogelperspektive. Und dann ändert sich einiges. Sechster Schritt, gib dich Jesus neu hin. Leg ihm deine vermeintlichen Rechte zu Füßen. Die Annahme der Wege Gottes ist letztlich ohne Hingabe nicht möglich. Wir müssen erst unsere eigenen Vorstellungen von unserem Leben preisgeben, alle Rechtsforderungen, an denen wir Gott gegenüber festhalten. Denn hinter dem Hadern steht immer die uneingestandene Erwartung, dass wir durch Gott vor allem Verlust und aller Not bewahrt werden und darauf auch ein Recht haben. Aber Gottes Wege sehen eben oft völlig anders aus als unsere Wege, wie er selbst ja auch sagt. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Und sie sind dennoch gute Wege. Wir können allerdings an den Wegen Gottes keinen Gefallen finden, solange wir nicht bereit sind, ihm unser Herz auszuliefern. Und damit auch alle Wünsche, Rechte, Vorstellungen, Erwartungen nicht. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Also, wie können wir Wohlgefallen an den Wegen Gottes finden, wenn sie uns entgegenlaufen? Indem wir ihm unser Herz ausliefern. Die Zentralstelle, die Schaltstelle in unserem Leben, könnte man sagen. Und erst wenn das geschehen ist, werden wir vorbehaltlos Ja sagen können zu den Wegen Gottes. Und dann erst werden wir in der Lage sein, den siebten Schritt zu gehen. Der heißt, übe dich im Lobpreis Gottes, auch im Blick auf deine Not. Gott zu loben, trotz schwerer Leiterfahrung, ist nicht menschlich. Es ist übermenschlich, ja göttlich. Nur Gott kann so etwas wirken. Kein natürlicher Mensch wäre dazu fähig. Selbst die meisten Christen wären völlig überfordert damit. Gott loben, wenn es einem gut geht, ja, das geht schon noch. Aber Gott loben, wenn die eigenen Pläne und Erwartungen zerbrochen sind, wenn Not und Trübsal ins Leben gekommen sind, das ist eine andere Sache. Und doch ein Hiob. Der vermochte es gewissermaßen aus dem Stand heraus. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ihr Lieben, das war ein Glanzlicht der Heilsgeschichte. Hier wurde Gott geehrt. Man fragt sich unwillkürlich, wie es möglich war, dass ein Hiob so spontan so reagieren konnte. Aus dem Stand gewissermaßen. Ich meine, es war nur möglich, weil Hiob in einer totalen Hingabe an Gott gelebt hat. Und das, obschon er in mancherlei Hinsicht uns gegenüber im Nachteil war. Er hatte sicher nur wenig Offenbarung über Gott, über den Heilsplan Gottes schon gar nicht. Im Unterschied zu uns, die wir die ganze Offenbarung Gottes schriftlich vorliegen haben, die wir um die gewaltige Liebestat Gottes in der Erlösung durch Jesus Christus wissen. Er hatte auch nicht den Heiligen Geist in ihm wohnend wie wir. Und trotzdem hatte er sich, seine Frau, seine geliebten Kinder, sein Hab und Gut, seine Ehre, seine Gesundheit, alles das, was er hatte, hatte er Gott gewissermaßen hingegeben. Das heißt, er hatte es losgelassen, bevor Gott es wieder einforderte. Nur dann ist es möglich. Er hat es eingefordert, um seinen Glauben zu prüfen und um sich durch diesen Mann zu verherrlichen. Aber sagen wir nicht, Hiob sei nun mal eine herausragende Gestalt in der Geschichte Gottes mit seinem Volk gewesen. Und es wäre unfair, uns mit ihm zu vergleichen, oder? Wir sind ja eigentlich nur christliche Normalverbraucher. Ich meine, diese Ausrede gilt nicht. Wir haben im Unterschied zu Hiob göttliches Leben in uns. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Aber wo ist sie, diese Herrlichkeit? Diese unangenehme Frage müssen wir uns schon gefallen lassen. Gerade an der Stelle, wo wir eben nicht mehr von unserem Glauben profitieren, sondern Gebende sein müssen, da wäre sie doch eigentlich am Platz. Da würden wir doch erwarten, dass etwas von dieser Herrlichkeit jetzt auch sichtbar werden kann in unserem Leben. Ich habe jetzt so manche typische Reaktionsweisen angesprochen, die man bei Menschen beobachten kann, wenn die Dinge in ihrem Leben eben nicht so laufen, wie sie es sich vorgestellt oder gewünscht hatten. Sie reagieren ärgerlich, beschuldigen andere, an ihrem Ungemach schuld zu sein. Sie sind enttäuscht, frustriert, depressiv, hadern mit Gott, der doch die Macht hatte, das zu verhindern. Aber das festzustellen, wisst ihr, damit sind wir diagnostisch noch nicht in die Tiefe vorgedrungen. Es sind ja eigentlich Symptome. Das sind Symptome von was, ist ja dann die Frage. Was steht denn hinter diesen Reaktionen? Können wir uns vorstellen, dass Jesus Christus während seiner Erdenzeit so reagiert hätte? Es ist sonst jedenfalls nichts davon berichtet und es ist auch nicht vorstellbar. Nun werden wir vielleicht einwenden, ja, wir sind ja schließlich keine Götter, sondern fehlbare Menschen. Ja, stimmt. Aber wir sollten eines nicht vergessen. Wir haben Christus, der durch seinen Geist in uns lebt. Und an ihm liegt es sicher nicht. Also woran liegt es dann? Der Titel dieses Vortrags gibt die Antwort. Christi, Sinn oder Eigensinn? Wenn es an Christus und seinem Sinn nicht liegt, dann kann es nur an unserem Eigensinn liegen. Dann ist es unser eigenmächtiges Ego der Übeltäter. Dieses Ego, das unser Leben regieren und sich Gott nicht unterwerfen will, ist das Grundproblem. An der Frage, wie unser Leben regiert, unser autonomes Ego oder Christus in uns, entscheidet sich alles. Alle, das behaupte ich, und ich habe das über Jahrzehnte immer wieder bestätigt bekommen, alle seelischen Funktionsstörungen, die nicht eindeutig vom Körper verursacht sind, haben da ihren Grund. Und deshalb müssen wir da ansetzen. Also, auf in den Kampf, nieder mit diesem selbstmächtigen Ego. Es könnte doch eigentlich fast ein Schlachtruf für einen Kreuzzug sein, oder? Nein, ich rede jetzt nicht von einem Kreuzzug, wie es welche im 11. Jahrhundert und später gab. Da hat man zwar auch ein Kreuz vor sich hergetragen, aber sowohl Motive wie auch Handeln waren fleißig und egoistisch und entsprechend sahen natürlich auch die Folgen aus. Nein, der Herr Jesus hat zu seinen Lebzeiten den Jüngern gegenüber häufig davon gesprochen, dass Nachfolge bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Den tieferen Sinn dieser Rede haben die Jünger natürlich zunächst nicht verstanden, konnten sie auch gar nicht verstehen, denn für sie war zunächst einmal das Kreuz nichts anderes als ein Werkzeug zur Ausübung einer Hinrichtung, so wie ein Galgen oder eine Guillotine. Dass das Kreuz, an dem Jesus starb, einmal zum Sinnbild werden könnte für die Hingabe, das war nun wirklich nicht vorauszusehen. Die große Preisfrage lautet jetzt, wie können wir den Kampf gegen unser Fleisch und damit auch gegen unsere Sünde gewinnen? Die Antwort ist scheinbar einfach, indem wir einen Herrschaftswechsel vollziehen. Unser Ego muss vom Thron. Jesus muss das Regiment übernehmen. In Galater 5,24 lesen wir, da finden wir folgende Aussage: Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Die haben das Fleisch gekreuzigt, durativ. Das ist ein Geschehen, das schon vollendet ist, aber immer noch in der Gegenwart wirksam ist. Und das heißt konkret, obwohl es vollendet ist, geht es jetzt für uns immer wieder darum, das zu realisieren. Dieser alte Mensch ist tot, das Fleisch, die Hinterlassenschaft des alten Menschen, gehört nicht zu mir und damit will ich nichts zu tun haben. Und das im Glauben dann eben auch anzunehmen und diese Dinge, die aus dem Fleisch kommen, abzulegen und wegzutun. Wir müssen immer wieder das vor Augen haben, wir sind ein neuer Mensch in Christus und das Alte darf uns nicht mehr bestimmen. Das heißt, dass dann Jesus auf der Kommandobrücke unseres Lebens steht. Aber Achtung, solch ein Thronwechsel ist gar nicht so einfach. Der Herrschaftswille unseres Egos darf nicht unterschätzt werden. Der klebt an seinem Thron fest, wie so mancher arabische Potentat an seiner Herrschaft klebte. Nun macht es aber Christus nicht so, wie es die NATO bei Gaddafi gemacht hat, indem sie ihn vom Thron bombte. Nein, nein, Christus wartet geduldig, bis wir den Thron freiwillig räumen und ihm überlassen. Und bis wir dahin kommen, kann ein langer und schmerzlicher Prozess vorausgehen. Ich möchte es mal so sagen, unsere Nöte und Lebensprobleme sind zwar einerseits oft Folge unserer Ich-Herrschaft, können aber andererseits wiederum auch Katalysatoren für den notwendigen Zerbruch sein. Und Zerbruch muss sein. Ohne Zerbruch wird es nicht gehen. Leider haben heute viele Christen eine bessere Kenntnis von humanistischer Psychologie als von dem, was uns das Wort Gottes lehrt. Deshalb können sie mit Worten wie Zerbruch gar nichts mehr anfangen. Was wird wohl eine Seelsorge, die sich Ich-Stärke und Autonomie zum Ziel gesetzt hat, hervorbringen? Ist schon klar, ich-starke und autonome Christen, die sich gegen Gottes Wirken in ihrem Leben behaupten. Aber seine Unabhängigkeit, seine Autonomie ist doch das eigentliche Problem des Menschen, auch des Christen. Sie ist doch sein Heiligtum, das er mit Zähnen und Klauen verteidigt. Er möchte doch sein Leben selbst regieren, er möchte es selbst im Griff haben. Das heißt, die Lösung liegt ja niemals in der Stärkung des Ichs, sondern in seinem Zerbruch. Paulus hat darüber Tränen vergossen, dass es unter Christen so viele Feinde des Kreuzes gibt. Philipper 3,18. Wie sehr müsste er wohl heute weinen, angesichts einer von humanistischer Psychologie vollgesogenen Christenheit. Feinde des Kreuzes. Aber nein, werden wir sagen, das bin ich doch nicht, oder? Ja, wir sind für das Kreuz, weil wir wissen, dass dort unsere Erlösung geschehen ist. Das würde ich bei niemandem in Frage stellen. Aber sind wir auch für das Kreuz, das in unserem täglichen Leben wirksam werden möchte? Sind wir für das Kreuz, das unsere Pläne, unsere Wünsche, unsere Rechtsforderungen, unsere Ziele, unsere Gewohnheiten durchkreuzt? Verstehen wir doch, dass das Kreuz für uns Christen in gewisser Hinsicht jetzt ein Werkzeug zur Ausübung einer Hinrichtung sein sollte. Und zwar der Hinrichtung unseres fleischlichen Egos. Das ist die Bedeutung des Kreuzes für einen wiedergeborenen Christen. Lasst uns nicht Feinde des Kreuzes sein. Lasst uns vielmehr begreifen, dass das Kreuz, ja, ich möchte es mal so sagen, wisst ihr, im Paradies gab es ja einen Baum des Lebens. Aber durch die Sünde wurde Adam und Eva vertrieben und der Zugang zum Baum des Lebens versperrt. Nun hat aber Gott wieder einen neuen Baum des Lebens bereitgestellt. Und der Zugang dazu ist nicht versperrt. Ich möchte einfach mal so sagen, das Kreuz ist das nachparadiesische Baum des Lebens. Lasst uns es auch entsprechend schätzen in unserem Leben auch wirksam werden lassen.